Auch der ganze staatliche Gewaltapparat mit Legislative, Justiz, Polizei, Stasi und so weiter, auf die Stasi komme ich noch, Staatssicherheitsdienst komme ich im zweiten Teil noch, wird als notwendiger Ordnungsapparat genommen, ohne den, das weiß man doch, hier jeder machen würde, was er will. Dann gäbe es, kennt das Argument, Chaos, Anarchie, Diebstahl, Mord, Totschlag und so weiter. Dabei läuft, doch, machen man sich das mal klar, mit diesen Ordnungsapparaten, mit diesen staatlichen Gewaltapparaten, kein materiell geordnetes und gesichertes Leben ab. Da schauen wir sich dann nur mal um, welche Formen von Armut hierzulande offiziell benannt werden. Sondern es läuft mit diesen staatlichen Sicherheitsregeln nichts anderes als ein geordneter, aber lebenslanger Konkurrenzkampf. Jeder gegen jeden um Geld und Arbeit, um Geld verdienen und Geld vermehren ab. Übrigens mit Diebstahl, mit Mord und gelegentlich mit Totschlag. Diese kann auch sagen, Fehldeutung der hiesigen Freiheitsordnung, in der sie in der Verfolgung ihrer Interessen nichts anderes sind als Knechte am kapitalistischen Wachstum. Und die darin liegende staatliche Volksidentität nehmen sie als ihre quasi natürliche Bestimmung. Natürlich steckt darin, in dieser Parteilichkeit zum hiesigen Staat, auch eine Parteilichkeit zu seiner Ausgrenzung von Ausländern. Also der staatliche Standpunkt zu den Ausländern, die gehören erstmal deshalb nicht hierher, weil sie doch als loyale Staatsbürger des anderen Staates zu betrachten sind, ist vom überzeugten Inländer in allen möglichen Varianten geteilt worden. Das sind Fremde, das sind Nichtdeutsche, die gehören nicht hierher, störend bloß, allenfalls wird man sich der Toleranz befleißigen, zu der ich gleich auch noch ein Wort sage. Es ist also erstmal als zentrale Folgerung festzuhalten, dass die praktizierte Ausländersortierung des Staates die Grundlage der Ausländerfeindlichkeit seiner Bürger ist und ihre Parteilichkeit, ihre nationalistische Parteilichkeit für ihre Herrschaft ist der Grund der Ausländerfeindlichkeit. Jetzt komme ich gleich in meinem nächsten Punkt zu den Schweizern und den Schweden. Wollen Sie noch ein bisschen hier bleiben?
Ich könnte zu dem Blatt hier schon was sagen, und zwar wie mit Zitaten umgehen. Also da diskreditieren Sie mich schon selbst, dass man also Leuten einfach unterstellte Gefühle interpretiert. Da sollten sich die Zuhörer wirklich mal die Zitate schauen, ja, und gucken, wie oft die Zitate hier umgegangen wird. Also, Ihr Diskurs über die Staatstheorie, der mag jetzt sehr sauber sein, aber er ist sehr tendenziell, finde ich. Und diskreditiert haben Sie sich. Ja, das soll er ja auch, natürlich. Aber es ist ein bisschen zu stark. Und diskreditiert haben Sie sich wirklich über den Umgang mit den Zitaten. Das sollte Professor nicht machen, Zitate herausreißen, sie gegenstellen und so interpretieren. Sollte nicht tun. Wiedersehen, Dankeschön.
Also den Hinweis des Kollegen, sich mal genau anzuschauen, wie ich die Zitate auf und auseinandergenommen habe, dem kann ich mich nur anschließen, das verfolgt man mal nach. Glaubt, das geht gar nicht anders. Also es ist festzuhalten, die praktizierte Ausländersortierung des Staates ist die Grundlage der Ausländerfeindlichkeit der Bürger und die Übersetzung des Lebens in der Freiheitsordnung in eine Zustimmung zu ihm, ihren Nationalismus, ist der Grund der Ausländerfeindlichkeit. Und ich muss sagen, wohlgemerkt, nur an diesem Punkt erstmal ist dieses Urteil, dieses ausländerfeindliche Urteil braver deutscher Nationalisten identisch mit dem Urteil der fanatischen Ausländerfeinde von rechts außen. Identisch, allerdings nur erstmal in diesem Punkt und bis hierher. Es geht ja noch weiter. Und zum NPD-Programm. Also zu den Rechtsextremen und zum NSU zu kommen, brauche ich jetzt noch genau 3 Schritte. Soweit, wie die Inländer mit den Ansprüchen des Staates in der Verdrehung der Freiheitsordnung als Dienst an ihnen anschließen, kritisch oder affirmativ? Oder affirmativ kritisch? Ist erstmal in der Frage von Inland-Ausland, von Deutschtum und nicht hier hörigen Ausländern bei den braven Deutschen alles in Ordnung. Doch dabei bleibt es nicht. Dabei bleibt es nicht. Es stellen sich zwischen Staatsvolk, das die Ausländerfeindlichkeit als Verdachtshaltung gelernt hat, und dem Staat schon mal Zerwürfnisse an. Und zwar deswegen, weil der Staat Ausländer herholt. Er holt sie her. Gastarbeiter hießen die früher. Beziehungsweise, wenn sie als Asylbewerber hierher kommen, dann schickt er sie nicht gleich wieder heim. Erzogen oder wie sagt man, pädagogisch sozialisiert, dazu in den Ausländern diejenigen zu sehen, die nicht hierher gehören. Sollen sich also diese braven Deutschen zugleich daran gewöhnen, neben ihnen zu leben und zu arbeiten. Und das will vielen nicht in den Kopf. Also immer dann, wenn der Staat sich neben dem inländischen, neben dem autochthonen Staatsvolk auch noch Ausländer vorübergehend oder dauerhaft als Ressource einverleibt, gibt es schon mal Probleme dieser oder jener Art mit Teilen des eigenen Staatsvolkes, die das nicht einsehen wollen. Dabei kann man, darauf ist aufzumerken, dabei kann man den braven und jetzt über die Zulassung von Ausländern hier irritierten bis vielleicht sogar verärgerten Bürger nicht vorwerfen, dass er seine Herrschaft missverstanden hätte. Das nicht. Den Generaltenor staatlicher Ausländerpolitik, den hat er schon korrekt verstanden. Ja, dem Prinzip nach gehören Ausländer nicht hierher, weil sie Verdachtshaltung. Nur eines haben sie schon missverstanden. Die staatliche Verdachtshaltung gegenüber dem Ausländer heißt nämlich nicht, Ausländer haben hier generell und im Prinzip gar nichts zu suchen. Die Verdachtshaltung heißt nicht, euch wollen wir hier nicht haben, bleibt wo ihr seid. Der Verdacht, die Ausländer könnten sich hierzulande als fünfte Kolonne ihres Heimatstaates betätigen, ist eben was anderes als die Gewissheit des Staates, dass jeder Ausländer hierzulande im Dienste seiner Heimat nur Unordnung stiften will, nur schmarotzen will, nur feindlich tätig werden will. Wenn zum Beispiel der Staat, gerade jetzt, wo inzwischen der Weltmarkt, der Arbeitsmarkt nicht nur national, sondern Weltmarkt geworden ist, wenn also der Staat zum Beispiel feststellt, bei Besichtigung seines Standortes, dass bestimmte Ausländer als Billigarbeiter, als Informatikspezialisten, aber auch als Geschäftsleute oder von mir aus auch als Sportcracks Deutschland von Nutzen sein können, dann überprüft er schon mal seine prinzipielle Verdachtshaltung gegenüber solchen Ausländern. Und wenn dann diese Überprüfung so ausfällt, dass ihm der Dienst der Ausländer auf dem hiesigen Arbeitsmarkt für deutsches Wachstum wichtig ist, dann relativiert er schon mal sein Prinzip, diese prinzipielle Verdachtshaltung, am festgestellten nationalen Nutzen, den so ein Ausländer dem Inland erbringen kann. Allerdings, und das ist jetzt wichtig, und damit wäre ich bei den Schweizern und Schweden, allerdings ohne die Verdachtshaltung ganz aufzugeben. Die bleibt, aber sie wird in der hiesigen demokratischen Ausländerpolitik hier und dort mit einem eigentlich verändert. Je nachdem, welches Interesse der Staat an Ausländern hat, äußert sich der Verdacht, aber er äußert sich eben in anderer Weise. Naja, die meisten, ich gehe es mal kurz durch, die meisten, die ins gelobte kapitalistische Land wollen, die weist er gleich an den EU-Grenzen ab, wenn man das mal höflich formulieren will. Bestimmte Ausländer lässt er überhaupt nur für bestimmte Zwecke, die er festlegt, für bestimmten Zeiten und unter klar bestimmten, reglementierten Bedingungen ihres Aufenthalts als Teil der hiesigen Arbeiterbevölkerung nützliche Dienste verrichten. Warum das wohl? bestimmte Ausländer für bestimmte Zwecke unter bestimmten Bedingungen in bestimmter Zeit. Naja, länger will er sie nicht haben, als er sie nutzen kann. Bei anderen ist er noch großzügiger in Anführungszeichen. Regelmäßig dürfen zum Beispiel einige von ihnen wieder beim Amt antreten, um auf Verlängerung ihrer Aufenthaltserlaubnis nachzusuchen. Naja, der Verdacht auch hier offenkundig. Dieser Antrag wird dann geprüft. Und nur wenn die Ausländer sich nichts haben zu Schulden kommen lassen, Arbeit haben, dem Sozialstaat nicht zur Last fallen, auch sonst rechtschaffen sind, dürfen sie weiterbleiben. Und selbst dort, wo er hierzulande Ausländern den Weg der Eindeutschung per Integration erlaubt, ist die Verdachtshaltung noch offenkundig. Da setzt der demokratische Staat darauf, dass der Wille des Staatsbürgers schon seine Staatsbürgernatur, die ihn an seine Heimat bindet, korrigieren kann. Dafür gibt es diesen Integrationsservice. Wir müssen prüfen, inwieweit tatsächlich der Ausländer den Willen zum Deutschtum aufbringt und dabei von seiner Loyalität gegenüber der Heimat Abstand nimmt. Deswegen ist die Integration so beschaffen, wie sie beschaffen ist, mit allen möglichen peniblen Vorschriften. Und wenn die Eindeutschung erfolgt ist, ist der Verdacht immer noch nicht gewiss. Wie heißen die Ausländer, die eingedeutscht worden sind? Das sind dann die berühmten Ausländer mit Migrationshintergrund. Und sie werden in den Statistiken bis hin zur Kriminalitätsstatistik auch genauso sortiert geführt. Und sie bleiben es auch über Generationen. Ausländer mit Migrationshintergrund. Inländer mit Migrationshintergrund. Warum wohl? Ich weiß nicht, ob jemand sich auskennt mit der Art und Weise, wie beispielsweise England, Frankreich, aber auch vor allen Dingen Amerika umgegangen ist mit solchen Inländern, die in Amerika zum Beispiel japanischer Herkunft waren. Dritte, vierte Generation in Amerika gelebt. Kaum haben die Japaner Pearl Harbor überfallen, hat er sie alle in KZs, in Lager gesteckt. Hat er sie alle einkassiert. Die wussten gar nicht, wie ihnen geschah. Sie hatten vorher die amerikanische Flagge aufgepflanzt in ihrem Vorgarten und auf einmal waren sie Feinde und kamen ins Lager. Also, der Durchgang soll heißen, von seiner Verdachtshaltung lässt er nicht. Bis hin zur Eindeutschung hält er daran fest, bloß wie die jeweils ausfällt, die sieht ein bisschen anders aus. Je nachdem wird sie relativiert am Nutzen, am Vorübergehenden, am Nichtvorhandenen oder am dauerhaften Nutzen, den er sich von ihnen erwartet. Und genau das leuchtet manchen Patrioten überhaupt nicht ein. Die empören sich und sehen in dieser politisch-ökonomisch berechnenden Ausnahme von der Verdachtshaltung, die der Staat mit seiner Ausländerpolitik macht, einen Verstoß gegen das Ausländerprinzip. Die gehören doch nicht hierher. Man muss also festhalten, gerade auch in der Herstellung und Pflege der nationalen Identität des Volkes, zu der die Erziehung zu dem Standpunkt zu den Ausländern, eigentlich gehören sie nicht hierher. Gehört, liegt immer zugleich ein Keim der Entzweiung zwischen Staat und Teilen des Volkes, gerade in der Ausländerfrage. Deswegen muss der Staat in der Ausländerfrage schwer agitieren. Er muss seine Bürger davon überzeugen, dass es Gründe gibt, nicht Gründe für die Leute, aber auf jeden Fall Gründe für den Staat gibt, wenn er Ausländer hierher holt. Diese Gründe sind natürlich die Ansprache ihres Nationalismus und nicht ihres Materialismus. Ihres Nationalismus, dann heißt es, die nehmen uns doch die Drecksarbeit ab, die nützen dem Standort. Früher mal war es das grüne Argument, die bringen uns fremde Kultur nahe und so weiter. Allerdings weiß er, dass er über den Nachweis der guten Gründe, der national guten Gründe für die Anwesenheit von Ausländern hier nie vergessen darf, dass das prinzipielle Argument auch im Volk verankert werden muss. Es gibt eben auch immer die Konjunktur, wo er wieder große Teile loswerden will. Das Boot ist voll, war diese Abteilung in den 80er Jahren. Kinder statt Inder hat die CDU, hat der Röttgers von der CDU formuliert. Das sind alles Übersetzungen, wo wiederum die andere Abteilung unterstützt wird. Der Staat bremst also den Staat, die das Volk in seiner Ausländerfeindlichkeit, je nach Konjunktur und Volksmeinung, und entzündet die Ausländerfeindlichkeit, gleichermaßen je nach Konjunktur und Volksmeinung. Neuntes Argument. Jetzt komme ich zu den Rechtsextremen. Jetzt gibt es aber Nationalisten, die sich davon, von diesen patriotischen Argumenten für die Ausnahme von dem Prinzip an Ausländerpolitik nicht überzeugen lassen. Die haben den Inhalt von Volksidentität sich so fanatisch zu eigen gemacht, dass sie in jedem Ausländer hierzulande die Beschädigung nicht etwa nationaler Anliegen sehen, nehmen uns die Arbeitsplätze weg, sondern eine Beschädigung der deutschen Volksidentität sehen. Solche Nationalisten werfen dann der nationalen Führung vor, dass der Staat das doch, so denken sie, in seiner Bestimmung liegende Versprechen, die deutsche Volkssubstanz, die Substanz der deutschen Nation, das Allerheiligste gewissermaßen, zu schützen, dieses Versprechen gebrochen hat. Ihr Befund deswegen, Ausländer, die hier leben, arbeiten und vielleicht sogar die Staatsbürgerschaft erwerben dürfen, damit hat der Staat, hat der demokratische Staat in seiner Ausländerpolitik sich des Verrats an der deutschen Sache schuldig gemacht. Übrigens,
wie ist Ihre Stellungnahme zu dem Argument?
Ist Ihnen nicht deutlich geworden?
Bitte, ich möchte jetzt Ihre Stellungnahme zu dem Argument.
Zu diesem faschistischen Argument?
Ja, Ihre Stellungnahme ist mir wichtig.
Eigentlich müsste Sie...
Ihre persönliche Stellungnahme.
Ich habe keine persönliche Stellungnahme, ich habe eine theoretische Stellungnahme. Ich kann sie aber nochmal zusammenfassen. Wenn schon der normale deutsche Nationalist das Verhältnis von sich zum Staat auf den Kopf stellt, die Wahrheit des Verhältnisses, er ist Untertan, auf eine kapitalistische Freiheitsordnung verpflichteter Untertan, auf den Kopf stellt und sagt, wo es doch Freiheit ist, ist es doch alles für mich, dreht der Faschist diese Vorstellung von Volksidentität, von Einheit und Volk und Staat, noch eine Stufe weiter, noch eine Schraube weiter oder zwei Windungen weiter, und sagt, das ist nicht nur nützlich für Deutschland, sondern daran liegt überhaupt die ganze Substanz des Deutschtums. Und dem haben sie sich verpflichtet. Das ist nackter Faschismus. Das ist dieser Fehler auf seine Spitze getrieben. Soll es noch persönlicher werden? Ich will aber nochmal, was mir wichtig ist, ich will nicht nur sagen, in welcher Weise die Rechtsextremen, diese von Ausländerpolitik vollständig enttäuschten Nationalisten, dem Staat Verrat vorwerfen, sondern ich will zugleich auch nochmal zurückargumentieren und sagen, auch sie haben den Standpunkt des demokratischen Staates in der Ausländerfrage nicht völlig missverstanden. Auch sie haben ihn nicht völlig ins Gegenteil verdreht. Auf der einen Seite teilen nämlich Rechtsextreme und Neonazis den Befund, von dem auch der demokratische Staat ausgeht, nämlich dass Ausländer nicht zu uns gehören. Allerdings weisen Sie, das ist vielleicht nur mal eine Ergänzung zu Ihrer Frage, weisen Sie dieses eigentlich, mit dem der Staat Ausländer auf ihre Nützlichkeit prüft und Ausnahmen von seinem generellen Verdikt macht, vehement zurück. Dieses Zurückweisen, wie die Bürger auch, die unzufrieden sind, aber mit der, wie ich eben gesagt habe, Schraube drei Windungen weitergedreht, sodass der völkische Gehalt der Ausländerpolitik für sie das Maß aller Dinge ist, ohne Abstriche von der Verdachtshaltung, und die Verdachtshaltung selber nicht nur der demokratische Staat es macht, relativiert am politökonomischen Nutzen für Deutschland, sondern an der Verdachtshaltung darf es deswegen keinen Abstrich geben, weil Inländerbestimmung ist eine Wesensbestimmung, Und jeder Ausländer, der von der Natur her ein Ausländer ist und seiner Art nach nicht dazugehört, ist dann dazu angetan, diese Volksidentität zu untergraben. Nochmal so gesagt, für den Faschisten ist Deutschtum keine Frage der Loyalität, keine Frage dieses im Nationalismus liegenden Fehlers der Verkehrung der Verhältnisse, sondern für den Faschisten ist Loyalität eine Sache seiner Natur. Da kommt der Mensch nicht dran vorbei, der Inländer nicht und auch der Ausländer. Deswegen habe ich gesagt, die Nazis verfolgen, die Neonazis genauso, das völkische Prinzip der Inländer-Ausländer-Sortierung fanatisch. Und zwar natürlich, behaupten sie, darf man auch nicht bestreiten, alles im Interesse der deutschen Nation. Übrigens ist das natürlich auch der oberste Zweck aller Demokraten. Nur halten die gerade nichts vom Ausländer raus Fanatismus der Nazis. Den befinden sie für unpraktisch und der deutschen Sache wenig nützlich. Sie sagen, da entgehen uns Ressourcen und wir kriegen es schon hin, unseren Verdacht nicht abzuschreiben, sondern mit den Ausländern, die uns nützen, so umzugehen, dass wir ständig ein Auge auf sie haben und sie dann wieder loswerden, wenn wir sie nicht mehr brauchen. Letztlich besteht die Differenz zwischen Demokraten und Faschisten in der Ausländerfrage im Folgenden. Demokraten relativieren den völkischen Gehalt der Sortierung am nationalen Nutzen, Faschisten nicht. Das ist alles. Man sollte deswegen übrigens auch vorsichtig damit sein, die demokratische Ausländerpolitik gegen den faschistischen Standpunkt in lobender Abgrenzung hochzuhalten. Erstens wegen der Übereinstimmung in den Prinzipien der Ausländer-Inländersortierung, die ich gerade gesagt habe. Und zweitens, und das wird häufig vergessen, weil der Standpunkt der Demokraten gegenüber den Ausländern, dass allein der Nutzen der Leute, der Nutzen dieser fremden Leute für die Nation und ihr Wachstum zählt, also diese Reduktion der Menschen auf pure Nützlichkeit, natürlich auch der Standpunkt ist, den der Staat gegenüber den Inländern einnimmt. Habe ich in den ersten drei Punkten gesagt. Mit einem Unterschied. Wenn die Inländer nicht mehr brauchbar sind, kann er sie nicht wegschicken. Die sind nach wie vor Inländer. Er kann sie nicht ins Ausland abschieben, aber er kann sie ins Prekariat abschieben. Aber im Prekariat haben sie natürlich nach wie vor loyale Staatsbürger zu sein, vom Prekariat aus Unordnung zu stiften, kriminell zu werden, ist nicht erlaubt. Jetzt fehlt der letzte Übergang zum NSU noch, zu der Zwickauer Zelle. Das Umbringen, das organisierte Umbringen von Ausländern. Der NSU, diese Zwickauer Untergrundzelle, besteht aus doppelt enttäuschten Nationalisten. Die sind einerseits von der demokratischen Ausländerpolitik enttäuscht und werfen ihr, wie die NPD, auch Verrat vor, sind aber zugleich von ihrer politischen Heimat, der NPD, enttäuscht. Mit der sie das Urteil, die Ausländer haben wir nicht zu suchen, zwar teilen, auch in ihrem Rigorismus, der sie aber vorwerfen, und das ist der Inhalt der Enttäuschung gegenüber von der NPD, dass sie, ich zitiere aus dieser Pink Panther DVD, den Worten keine Taten folgen lässt. Und auch ein weiterer Inhalt der Enttäuschung, dem Ziel per Machterwerb durch Beteiligung einer parlamentarischen und demokratischen Konkurrenz und dann darüber per Machterwerb Deutschland ausländerfrei zu machen, keinen Schritt mehr kommt. Unter diesen doppelt enttäuschten, fasse ich mal zusammen, Nationalisten, gibt es dann welche, die das Zusammenleben mit Ausländern in ihrem Vaterland einfach nicht aushalten. Die faschistische Kritik an der demokratischen Ausländerpolitik wird für Sie deshalb so etwas wie ein persönliches Problem. Sie fühlen sich in Deutschland durch die Anwesenheit von Deutschen in ihrer nationalen Ehre angegriffen, fühlen sich in ihrer Volksidentität gekränkt durch die Anwesenheit, beschädigt durch die Anwesenheit von Ausländern. Und aus dieser Übersetzung eines politischen Urteils in einen Angriff auf ihre durch und durch deutsch gestrickte Persönlichkeit. Persönlichkeit ist hier keine psychologische Kategorie, aber die psychologische Kategorie hat einen politischen Inhalt. Da leiten Sie das aus, das Recht ab, das Ausländerproblem zu erschießen. Deutschland ausländerfrei zu schießen. Dann macht die Sicherung der deutschen Volksidentität bei Ihnen eben nicht ein politisches Programm aus, für das Sie werben in der Öffentlichkeit, sondern es wird Ihr alleiniger Lebensinhalt. Diesem eingebildeten Recht auf Deutschland hat ausländerfrei zu sein, weinen diese Neofaschisten ihr Leben in deren Verfolgung, gehen sie ganz auf. Da wird nicht, wie das bei anderen aus dem Umfeld der NPD ist, am Wochenende demonstriert, auch schon mal gepöbelt und geprügelt. Und dann geht am Montag der Alltag mit Job, Schule oder Hartz IV wieder los. Der NSU ist da konsequent, der trennt sich in seiner Logik konsequent, das soll kein Lob sein, trennt sich vom bürgerlichen Alltag, verabschiedet sich von jedem im Alltag zu verfolgenden Interesse an so ein bisschen Materialismus und ordnet sein Leben nur diesen Lebenssinn, Deutschland muss ausländerfrei zusammen werden, unter. Übrigens, der Breivik, der Norweger, der hat aus dem Urteil, Ausländer gehören hier nicht her, jetzt egal, ob er das als Kulturfrage oder als nationale Frage nimmt, einen anderen Schluss gezogen. Aus dem Punkt 9, was ich über die NPD gesagt habe, kann man in der Tat zwei Schlüsse ziehen. Da kann man die Verratssache weiterverfolgen oder an dem Inhalt des Verratsurteils weiterdenken. Der NSU hat an dem Inhalt des Verratsurteils weitergemacht. Die Ausländer sind hier eine einzige Störung, ich halte es nicht mehr aus mit denen. Der Breivik hat an dem Verratsurteil weitergemacht und hat auch mit dem Befund, jetzt müssen Taten und nicht Worten her, den Verrätern den Kampf angesagt. Den Verrätern den Kampf angesagt und deswegen auf der Insel die Jungmannschaft der regierenden Sozialdemokraten versucht, das Leben vollständig zu nehmen. Das ist der andere Umgang. Verrückt sind die also alle beide nicht. Weder der NSU noch der Breivik. Natürlich ist es eine verrückte Logik. Der Umgang in die Praxis natürlich gleichermaßen. Aber verrückt im Sinne von irre sind die nicht. Sie sind, bin ich wieder bei dem NSU, der vorläufige Endpunkt eines Befundes, der mit der staatlichen Menschensortierung nach In- und Ausländern in die Welt gekommen ist, demzufolge sich die Eigenart des Menschen gerade nicht aus dem ergibt, was jedermann so an seinen Lebensinteressen verfolgt, was er dafür ein Mittel einsetzen kann und was er davon hat, sondern aus der erzwungenen Zugehörigkeit zu einem Staatsvolk, mit der ihre Art dann völkisch definiert ist und die sie vor allem anderen auszeichnet. Die Rechtsradikalen von dem NSU sind folglich, ich drücke es nochmal paradox aus, ziemlich zwangsläufige, wenngleich politisch natürlich unerwünschte Resultate gelungener demokratischer Volkskrieg. Es ist ein Paradox, aber ein Paradox, unerwünschtes Resultat gelungener Nation oder Volksbildung, ein Paradox, das in der Sache liegt. Jetzt sehe ich gerade, ich habe schon anderthalb Stunden gequatscht, ich brauche für den zweiten Teil noch eine halbe Stunde, soll ich noch weitermachen? Oder wollen wir erst eine Pause machen und debattieren? Debattieren. Gut, machen wir erst eine Pause und Fragen oder Einwände bis hierher. Der Inhalt des zweiten Teils ist, was ich am Anfang vorgestellt habe, die Auseinandersetzung mit dem politischen Befund, das liegt am Versagen der Staatssicherheitsbehörden, dass diese Zwickauer Zelle 12 Jahre lang ungestört in Deutschland morden konnte. Das und die Konsequenzen, die der Staat selber heute daraus zieht.